SWR 2 Lesenswert Magazin.
Herzlich willkommen zum SWR 2 Lesenswert Magazin. Mein Name ist Alexander Wasner. Heute präsentieren wir die Mittelmeerreise von Hans-Josef Orteil. Außerdem reichlich Klatsch und Tratsch. Erst aus dem Mund der Verlegerlegende Jörg Schröder, dann über den Revolutionär Georg Forster als weltläufigem, frühem Kommunaden. Außerdem sind wir mit Dennis Pfabe und mit Max Frisch in Amerika. Pfabe nämlich lässt sein Debüt dort spielen. Max Frischs Homo Phabe hat eine neue Hörspielfassung bekommen. Es gibt viel zu entdecken und hören Sie genau hin. Nichts Weniges davon lässt sich prima verschenken. 1968 ist das Jahr der revolutionären Jubiläen gewesen. Studentenrevolte, Karl Marx, 100 Jahre russische Revolution, 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Mehr Jubiläum war selten und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Die groß angelegte Neuausgabe nämlich des vielseitigsten aller Beatles-Alben ist vor wenigen Tagen erschienen. Und darauf sind unter anderem die Escher-Tapes, eine Jam-Session der Beatles, die im Wohnzimmer von Ringo Starr vor genau 50 Jahren das halbe Album durchgejammt haben. Den Escher-Tapes entnehmen wir die Musik der heutigen Sendung. Am Anfang natürlich Revolution. Revolution Number One im Ringo Starr Wohnzimmer-Remix von 1968. Moment mal, mit dir stimmt etwas nicht. Du hast irgendeinen seltenen, schweren Defekt. Wer keine Ahnung von den Beatles hat, der sollte sofort operiert werden. Denn das stimmt doch, du hast nicht die geringste Ahnung von den Beatles, oder? Das sagt der Steward zum Schriftsteller Hans-Josef Orteil. Das Zitat ist echt. Orteil kannte wirklich in den späten 60er Jahren die Beatles nicht. Und das sagt einiges aus über die Weltentrücktheit, in der er aufgewachsen ist. Orteil hat sein ganzes Leben mit der Dokumentation eben dieses weltentrückten Lebens zugebracht. Und nach langen Jahren, mit der romantischen Deserteursgeschichte Fermer, mit wundervollen Musiker- und Italienromanen, nach dem Bestseller Die große Liebe, hat der Schriftsteller, der im Westerwald und bei Stuttgart lebt, in den letzten Jahren immer wieder Romane aus dem Material seiner frühen Jugendjahre veröffentlicht. Jetzt erscheint als Höhepunkt dreier großer Reiseschilderungen die Mittelmeerreise. Michael Au hat das Buch gelesen.
Es ist der Juli des Jahres 1967. Ein heißer Sommer, der sich für immer in das Leben von Hans-Josef Orteil einbrennen wird. Es sind die Tage, in denen der Jugendliche zum Manne reift. Es sind die Wochen, in denen der manische Schreiber zum veritablen Schriftsteller wird. Denn vor allem darum geht es in die Mittelmeerreise, um die Bewahrung der eigenen Existenz im und durch das Schreiben.
Alles, aber auch alles lässt sich beschreiben, und zwar von gut bis sehr gut bis zu genial, ist einer von Papas Grundsätzen, die er mir gegenüber unzählige Male wiederholt hat. Gelingt es einem nicht, etwas zu beschreiben, muss man es erneut und wieder versuchen, so lange, bis man zumindest eine halbwegs gute Beschreibung hinbekommen hat.
Die nachgerade manische Fixierung auf das gesprochene und geschriebene Wort, die hier zum Ausdruck kommt, insbesondere auch mit Blick auf die schiere Textmasse des Buchs, wird begreifbar nur auf dem Hintergrund von Orteils Lebensgeschichte. Immer wieder hat er darüber geschrieben, am großartigsten in seinem autofiktionalen Roman »Die Erfindung des Lebens«. Darin erzählt er von seinem alter Ego Johannes Katt, der zusammen mit seiner Mutter in einer stummen Symbiose aufwächst. Der Verlust von vier Söhnen in der Kriegs- und Nachkriegszeit hat sie verstummen lassen und mit ihr den Sohn. Für einige Wochen geht der Vater mit dem hilflosen Kind aufs Land, dorthin, wo er selbst aufgewachsen ist, und allmählich findet der Sohn zum Wort, zur Sprache. So erleben wir auch in der Mittelmeerreise, zunächst einen verunsicherten, aufgewühlten jungen Menschen, dessen Grundmelodie in Leben und Schreiben gemischte Gefühle sind, wie ihr das nennt.
»Warum bist du so kleinlaut? Freust du dich nicht mehr auf die Reise?«, fragte Papa. »Ich habe gemischte Gefühle«, antwortete ich, »und mit gemischten Gefühlen sieht man von einem Schiff nicht nur die Planken und Spanten, sondern auch die Kehrseite.« »Das verstehe ich nicht«, sagte Papa. »Na, ich sehe eben statt der Planken und Spanten eher den Rumpf, die Teile unter Wasser, die maroden Stellen, die dunklen Laderäume, die Heerscharen der grauen Ölfässer, die alle nicht ganz dicht sein könnten.«
Kleinlaut ist der junge Hans-Josef Orthal, der sich im Buch als Johannes vorstellt, jedoch nur zu Beginn der Reise. Denn das legt sich mit jedem Tag mehr. Besteht er doch an Bord des Frachtschiffs Albireo das größtmögliche Abenteuer, die Konfrontation mit dem eigenen Ich. Dabei helfen ihm jene, die ihn zugleich herausfordern. Der Steward, der Funker, der erste Offizier, der Kapitän, also all jene, welche die Besatzung des Schiffes bilden, ein sozialer Mikrokosmos der ganz besonderen Art.
Ich hatte mir unter der Reise etwas ganz anderes vorgestellt. Ruhiges Liegen an Deck, in die Sonne blinzeln, ein paar kluge Bücher lesen, sich auf die Landgänge vorbereiten. In keinem Moment hatte ich vorher an die Mitglieder der Besatzung gedacht, die jetzt für mich mindestens eine so große Rolle spielen wie alles, was ich sonst noch sehe und erkenne.
Und natürlich ist da auch der gleichermaßen gütige wie dominante Vater, der auf dieser Reise so anders ist, als Johannes ihn kennt. Aus dem reservierten Pedanten mit klaren Grundsätzen wird beinahe ein Bohemier, ein Künstler, der unablässig zeichnet, Dudes-Freundschaften schließt und das Kultbuch der aufbegehrenden Jugend jener Zeit liest, den Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Es geht um Henry Miller und Hermann Hesse, um Goethe und Hemingway. Vor allem aber geht es um die Odyssee. Vater und Sohn wähnen sich auf den Spuren von Homer. Und das mit Recht, nicht nur in einem geografischen Sinne. Vielmehr sind auch Vater und Sohn auf einer Art Irrfahrt, die all ihre Sinne beansprucht. Lesen und Schreiben, sie machen Johannes Leben aus. Alles andere ist äußerlich und damit jene Fremdheit, die es zu überwinden gilt.
Das Schreiben beruhigt, wie fast immer. Wenn ich das Schreiben nicht hätte, was wäre dann? Reden hilft nicht, nur das Schreiben hilft. Auch die vielen Bücher hier an den Wänden beruhigen etwas. Sie schauen einen an wie alte Matrosen, die einem ihre Geschichten erzählen wollen. Hör mal zu, Junge, so war das in der Antike. Ist in Ordnung, Leute. Ich werde jedes Buch zumindest in die Hand nehmen und darin blättern. Ihr seid meine Medizin.
Doch obwohl das Schreiben für ihn im Wortsinne lebensnotwendig ist, denkt er beileibe nicht an eine literarische Karriere. Er möchte Pianist werden, nichts anderes als Pianist. Und tatsächlich hatte Hans-Josef Orthal, der musikalisch hochbegabt war und ist, diesen Weg eingeschlagen, ehe ihn eine Sehnenscheidenentzündung zum Aufgeben zwang. So vieles passiert unerwartet, im Leben und in der Literatur, und so kommt es, dass Johannes auf der Mittelmeerreise Dinge tut, die er noch Tage zuvor entschieden abgelehnt hatte. Er trinkt Alkohol, geht in Griechenland in einen Club, verliebt sich in eine bezaubernde Griechin und beginnt sich für die Beatles zu interessieren, obwohl bis dato andere als klassische Musik für ihn nicht in Frage gekommen war.
Jahrelang habe ich Tag für Tag Klavier geübt, jahrelang habe ich Tag für Tag kleine Texte geschrieben. Das war viel Mühe und harte Arbeit. Harte Arbeit. Deswegen beherrsche ich inzwischen zwei Dinge einigermaßen. Klavierspielen und kleine Texte schreiben. In dieser Reihenfolge. Sonst kann ich nichts. Gar nichts. Verstehst du? Ich bin eine Null. Nicht mal Penny Lane kenne ich und vom orthodoxen Glauben habe ich nicht die geringste Ahnung.
Man kann sich verwundert die Augen darüber reiben, dass in der Mittelmeerreise die gesellschaftlichen Umbrüche jener Zeit, also das Aufbegehren von Teilen der Jugend in vielen westlichen Staaten, so gar keine Rolle spielen. Doch dies zu kritisieren, hieße zu verkennen, dass da ein Jugendlicher seinen ganz eigenen Kampf um Emanzipation führt. Dass der heute 67-jährige Hans-Josef Orthal seine damaligen Textdokumente nicht frisiert hat, ist gut und konsequent. Fraglos jedoch hätte dem Buch eine deutlich reduzierte Fassung gut getan. 636 handlungsarme Seiten sind leider doch zu viel des wahrhaft Guten. Gleichwohl, man kann die Mittelmeerreise als Geburt eines Schriftstellers von Rang lesen. Das lohnt allemal die Lektüre.
Die Mittelmeerreise ist für uns das Buch der Woche. Es ist bei Luchterhand erschienen und kostet 24 Euro. Und wir hören weiter. Beatles. Obla di, obla da. There's one taxi trolley to the jeweler's store. Buys it 20 carat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. Everything gives it to her, she begins to sing. Obla di, obla da. Wir bleiben in den 60er Jahren, aber nicht in der Sphäre der klassischen Bildung, in die uns eben Hans-Josef Orthal gelockt hat, sondern wir betreten den aufgewühlten Teil der späten 60er, als die Beatles das Weiße Album veröffentlichten. Die Generation der 68er hatte vor 50 Jahren ihre eigenen Autoritäten und Legenden und einer davon war Jörg Schröder, der Verleger des März Verlags. Von ihm ist eine Art Autobiografie neu herausgekommen unter dem seltsamen Titel Jörg Schröder erzählt Ernst Herrhaus Siegfried. Bei mir ist Frank Hertweg, Leiter der Literaturredaktion im SWR. Herr Hertweg, können Sie mir mal Titel und Projekt erklären?
Also ich muss zugeben, als ich das früher zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch immer, wer erzählt da wem? So richtig klar war mir das nicht. Also der Hintergrund ist der, dass Jörg Schröder 1972 einen Unfall beim Fußballspielen hatte. Er war damals schon ein sehr, sehr prominenter Verleger und Ernst Herrhaus dann zu ihm ins Krankenhaus kam oder ans Krankenbett und seine Geschichte ihm abgelauscht hat. Also es ist eine erzählte Geschichte. Der Jörg Schröder ist der Erzähler. Der Ernst Herrhaus ist derjenige, der das aufgenommen hat, redigiert hat und dann in ein Buch verwandelt hat. Und in was für ein Buch? In eine sehr mündliche Autobiografie von Jörg Schröder, die in der Kriegszeit beginnt, Nachkriegszeit, die Verlegerzeit. Und es geht, wie bei Jörg Schröder, nicht anders zu erwarten. Es geht natürlich ums Verlegertum, es geht um Bücher, aber es geht auch sehr viel um Alkohol, es geht um Sex, es geht um Liebe zu Prostituierten und so weiter und so fort. Also Schröder lässt nichts aus.
In Dutzenden von kleinen Episoden erfahren wir einzelne Stationen aus dem Leben von Jörg Schröder, der in den 50er Jahren anfängt, sich fürs Buchgeschäft zu interessieren. Er wird zuerst mal was bei Kiep, Neuer und Witsch?
Er ist Werbefachmann und Pressechef und er hat da, glaube ich, auch einen neuen Stil eingebracht. Ich nenne es immer ein bisschen brutalistischen Stil. Er ist, glaube ich, auch jemand, der einfach weiß, wie man Bücher verkauft.
Das merkt man ja auch in den 60er Jahren, da wo er bei dem Verlag Melzer erstmal überhaupt einen Verlag retten muss, der in einem Ausmaß in der Schieflage ist, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte.
Ja, auf eine sehr clevere Art und Weise. Also Melzer kam in Schieflage, weil sie unbedingt eine Börner-Ausgabe machen wollten.
Was für eine Ausgabe?
Ludwig Börner, also sehr verdienstvoll. Und sie hatten, glaube ich, drei Bände und dann fehlten noch zwei. Rippmann waren die Herausgeber. Ich habe dann noch eine schlampige Taschenbuchausgabe davon, die es bei 2001 mal gab. Und Schröder kam dann zu Melzer und hat dieses Projekt wirklich verkauft an jeden, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Und das ist Schröder gelungen. Also er hat da wirklich was für die Börner-Ausgabe getan. Und das Zweite, sehr, sehr kluge, er hat damals die Geschichte der O veröffentlicht. Diese Dialektik zwischen Börner und Geschichte der O ist, glaube ich, prägend für den weiteren Lebensweg. Und er hat, glaube ich, ein gutes Gespür dafür gehabt, Börner muss sein oder bestimmte Bücher müssen sein. Und darum, und das werden wir sicher noch besprechen, dafür ist auch Pornografie nützlich.
Ja, ich habe das Gefühl, dass er auch in dem Buch die ganze Zeit deutlich macht, dass Literaturgeschichte etwas irgendwie auch Gemachtes ist. Etwas ist, wofür man werben muss, etwas ist, wo man die richtigen Leute für ansprechen muss, dass Literaturgeschichte also sozusagen entsteht und gemacht wird von Menschen.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Er nennt es Klartextliteratur. Das heißt, es geht bei ihm darum, es werden immer Ross und Reiter genannt. Das war ihm sehr wichtig. Er hat sich da, glaube ich, auch als Aufklärer gesehen. Und dann kommt einfach dazu, alle haben damals über Strukturen gesprochen. Und wenn man Siegfried liest, dann liest man über Personen. Das heißt, Personen machen Geschichte. Darum können Personen logischerweise auch Bücher durchsetzen. Und ganz wichtig bei Schröder, Feindschaften sind wichtig und Freundschaften sind wichtig. Und diese Basis von Literatur, die buchstabierte auf eine Art und Weise aus, wie es, glaube ich, im Siegfried, wie es davor noch nicht gegeben hat. Und darum hat der Siegfried auch damals so für Furore gesorgt, als er 72 erschienen ist.
Als er sich von Melzer getrennt hat, gründet er seinen eigenen Verlag. Wie kam es zum März Verlag, der, glaube ich, ja eine Legende geworden ist?
Ja, im März 69 ist der Verlag begründet worden und der Hintergrund war der, Melzer war, glaube ich, damals in Israel und hatte ihm noch einen Brief geschickt, wo er quasi zu Schröder sagte, alle Entscheidungen des Verlages müssen in Zukunft mit ihm zusammen getroffen werden. Und da hat dann Schröder gesagt, da mache ich nicht mehr mit und hat im Prinzip fast die ganze Truppe mit sich genommen.
Innerhalb von einem Tag, der ist einfach nur in den Keller gezogen des gleichen Gebäudes, hat dort unten es irgendwie geschafft, die Telefonanlage zu kapern, wirklich in einem piratenmäßigen Akt.
Ja, Zaudern war nicht Schröders Sache, muss man ganz klar sagen. Die haben das durchgezogen, dann haben sie diesen Namen kreiert, Merz Verlag, und haben dann, muss man sagen, wirklich für Furore gesorgt. Bis zum Konkurs 1973, glaube ich, haben die wirklich in der Verlagsszene abgeräumt und da sicher auch ganz, ganz wichtige Werke, können wir euch mal drüber reden, auf den Weg gebracht.
Das wäre jetzt die Frage, was ist denn in diesem Merz Verlag dann rausgekommen?
Also da war eins, das wieder interessanterweise das Verhältnis Sexualität und Profit und Literatur, na Literatur nicht so, zusammenbringt. Das war Sexfront von Günter Ahmed, was damals so das aufregendste Aufklärungsbuch war, das war so auch so 70 plus minus. Dann ganz, ganz wichtig von Rolf-Dieter Brinkmann herausgegeben, nicht nur von ihm, aber vornehmlich von ihm, Acid, das war quasi ein Buch über die amerikanische Underground-Lyrik, das war extrem wichtig. Dann kam damals schon Carlos Castaneda, Don Juan. Schröder hat immer mal wieder Bücher zu früh veröffentlicht. Also Don Juan Castaneda war später ein Millionseller. Da hätte man Geld scheffen können ohne Ende. Er war zu früh, nur ein paar hundert verkauft. Und Ken Casey, Einer flog übers Kuckucksnest, ein Titel, den wir ja alle kennen, genau das Gleiche. Er war zu früh, wenig verkauft, andere haben viel, viel Geld damit verdient.
Trotzdem ist er reich genug damit geworden, um das unglaubliche Projekt Bismarck Media hervorzubringen.
Das ist eigentlich das Tollste, finde ich. Er hat nämlich eine Agentur gegründet, die nichts produzieren sollte. Dieser Ernst Herrhaus, über den wir gerade gesprochen haben, der Siegfried gemacht hat, der sollte da einfach vorsitzen und nichts tun. Das war wie so eine Projektionsfläche für Fantasien, Visionen, Ideen. Das war eigentlich so der Hintergrund.
Ich habe so das Gefühl, das ist wie ein Realität gewordener Science-Fiction, den er da macht. Eine Agentur, die für nichts zuständig ist und eventuell irgendwann mal sich einen Sinn suchen sollte und das Ganze als kapitalistisches Erfolgsmodell.
Ja, und es ist, glaube ich, auch, sind die zwei Seiten von Schröder. Auf der einen Seite, ich produziere diese Bücher, dann mache ich Pornos, die diese guten Bücher finanzieren. Das war ja damals die Olympia-Press. Und dann schmeiße ich noch alles raus. Ich gehe auf das Nichts zu. Also diese quasi Attraktion durch das Nichts, den Abgrund oder so, das ist bei Schröder eigentlich immer dabei. Er gibt ja auch Geld aus wie verrückt. Er hat einen enormen Lebenswandel. Er kauft sich einen Jaguar, war er damals berühmt dafür. Er kauft sich ein Schloss. Also er hat immer auch, glaube ich, sozusagen das Geld rausschmeißen wollen, das er auf der anderen Seite eingenommen hat.
Wann ist ein Titel ein Jörg-Schröder-Titel? Oder wann ist ein Titel irgendwie dann doch nichts für ihn?
Ich glaube, Titel, die nah am Leben sind, sind Titel für ihn. Titel, die unverschnörkelt sind. Titel, die vielleicht selber, wie bei ihm auch, sich am Mündlichen orientieren. Also es geht nicht um hochartifizielle Literatur. Aber auf der anderen Seite, und das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, er war ja ein genialer Gestalter. Also der Merz Verlag ist ja auch berühmt durch die Gestaltung. Man kann es mal kurz beschreiben. Also die Basis ist immer gelb und dann gibt es rote Schrift und schwarze Schrift.
Und zwar in riesigen Lettern obendrauf.
Genau, fetter Block oder Fettblock hieß diese Schrift. Und damit hat er diesen Verlag auch bekannt gemacht. Und ich finde, da ist er auch ein echter Meister. Und wenn man die zwei Elemente zusammennimmt, dieses Mündliche und auf der anderen Seite diese unglaublich typografische Lust, dann kommt ein Buch zum Beispiel raus wie Kenneth Patchen, Sleeper Awake. Und das war ein anderes großes Buch, das hat er in den 80er Jahren rausgebracht. Und er konnte sich also auch für schwierige Literatur begeistern. Aber ich glaube, das Lebendige, das Existenzielle, das war sicher, sicher immer der Grundton der Literatur, die er liebt.
Das Buch Siegfried wird regelmäßig, seitdem es 1972 erstmals erschienen ist, neu auf den Markt gebracht. Offensichtlich hat Jörg Schröder, ist er sowas wie der Verlegersverleger. Also Verleger lieben ihn und wollen es alle ununterbrochen auch noch einmal selbst neu rausbringen. Wir haben hier einige Ausgaben auf dem Tisch liegen.
Ja, vielleicht spürt jeder Verleger die Sehnsucht nach dem heroischen Verlegerleben, wie es Jörg Schröder gelebt hat. Ich weiß es nicht. Ja, es taucht immer wieder auf und jetzt eben gerade im Schöffling Verlag. Und
wurde da was neu verändert?
Ja, es gibt aber schon seit 1975 Zensuren. Es sind Namen gestrichen und es sind ein paar Zusammenfassungen. Also die Kapitelzahl, habe ich mal durchgeguckt, ist nicht mehr ganz identisch mit dem Original. Und es gibt 2, 3 Mündlichkeiten, Sprach oder sowas, die sind jetzt gestrichen.
Ziemlich regelmäßig. Das heißt also, in jeder dieser Ausgaben ist auch irgendwas anderes verändert, sodass man auch sagen kann, das hat überhaupt keinen Werkcharakter. Es ist erzählt, es ist mündlich, es ist in jeder Ausgabe wieder ein bisschen anders, wie es dem Jörg Schröder, der ja immer noch lebt, gerade ein bisschen in den Kram passt, oder?
Ja, er ist gerade 80 geworden und ich habe ihn auf der Buchmesse gesehen, habe mich sehr gefreut, ihn und Barbara Kalender zu sehen, die wirklich ein enorm beeindruckendes Produktionspaar sind. Denn das ist, glaube ich, das war das große Projekt, aus dieser Mündlichkeit heraus, nämlich dieses Konzept weiterzumachen ab 90er Jahre. Er hat ja immer diese Rechtsstreitigkeiten und hatte natürlich dieses Problem, hey, wenn ich Klartext rede, dann kann es natürlich sein, dass ich wieder eine einstweilige Verfügung gegen mich bekomme und dann ist der Keller wieder voll mit vielen Büchern. Und dann hat er ein neues Konzept mit Barbara Kalender entwickelt. Er erzählt Barbara Kalender aus seinem Leben, das hieß dann Schröder erzählt. Und dann musste man das als Subskribient damals bezahlen. Also ich bin schon sozusagen fast von Anfang an mit dabei. Und dann muss man das Geld überweisen. Und dann hat Schröder diese Sachen erst ausgedruckt und dann gebunden. Und dann kam immer im Pappkarton die neue Folge. Und die war dann mit dem Buchhändlerknoten, das hat er mir damals erklärt, irgendwie verbunden. Buchhändlerknoten ist einer, den man quasi an der Post leicht aufmachen kann, damit die überprüfen kann, ob das wirklich eine Buchsendung ist. Und dann kam das und dann hat man sich einfach 2 Stunden zurückgezogen und diesen Schröder erzählt durchgelesen. Und die Idee war eben, es gibt kein Lager, sondern Bezahlung, dann Buch. Und das ist ein Projekt, das ist jetzt bis gerade jetzt gegangen. Ich habe hier die letzte Ausgabe.
Das sind 4000 Seiten insgesamt.
Ja, und ich habe die auch wirklich alle gelesen. Und am Schluss, hinten drin steht dann immer die Zahl des Abonnenten. Ich bin 15 und jetzt hat er aber zum ersten Mal meinen Namen falsch geschrieben, nämlich nicht Frank Hertwig mit CK, sondern mit G. Schade, schade, aber das macht ja nichts.
Werden die anderen 3.500 Seiten auch noch erscheinen? Werden wir es dann auch lesen wollen? Wie würden Sie dieses Buch empfehlen?
Jetzt Siegfried oder?
Ja.
Ich werde Siegfried auf jeden Fall lesen, weil es erzählt wirklich von den heroischen Zeiten des Verlegertums. Es erzählt von einem Typ, der wirklich eine Type ist und
der erzählen kann.
Der keine Scheu hat, es wirklich auch mal krachen zu lassen. Und das ist bei diesem ganzen diplomatischen Drumherum auch erstmal so dann eine gute Eigenschaft.
Dankeschön, Frank Hertwig. Das Buch Jörg Schröder erzählt Ernst Herrhaus Siegfried, ist bei Schöffling erschienen und kostet 28 Euro. Just to reach you, Beatles. Es ist John Lennons Mutter gewidmet, die 1957 starb. Ein tragisches Lied. 1957 war John Lennon 17. Im gleichen Jahr erschien Homo Faber von Max Frisch und zu dem kommen wir jetzt. 60 Jahre nach Erscheinen des Buchs nämlich wurde das Buch jetzt neu als Hörspiel vertont von Leonard Koppelmann. Wie die Umsetzung gelungen ist, erfahren Sie von Leonie Berger.
Musik. Die gestopfte Trompete ist ein ständiger Begleiter. Das melancholische Thema ist bestimmend und wird einem auch lange nach diesem Hörspiel im Kopf herumgeistern. So wie es sich für berührende literarische Stoffe gehört. Die eingängige Musik trägt den Hörer gleich in die 50er Jahre. Jörg-Achim Keller, Leiter der HR Big Band, hat sie für dieses Hörspiel geschrieben und mit seiner Big Band umgesetzt. Sie führt in eine Zeit, in der Rauchen im Flugzeug noch erlaubt war und Frauen auf Heiratsanträge warteten. Der Schweizer Walter Faber tut das eine häufig und vermeidet das andere konsequent. Gerade hat er sich deswegen mit seiner Freundin Ivy gestritten. Nun ist er im Auftrag der UNESCO auf dem Weg von New York nach Caracas, aber dort wird er erst einmal nicht ankommen. Das Flugzeug muss in der Wüste von Mexiko notlanden. Faber und sein Sitznachbar, ein gewisser Herbert Henker aus Düsseldorf, vertreiben sich die Zeit mit Schachspielen.
Mensch, Faber. Was für ein Glück, dass Sie Ihr Schach dabei haben. Der Nachmittag ist jedenfalls gerettet.
Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen.
Ja, so. Weiß beginnt, Schwarz gewinnt.
Wieso plötzlich Fügung und Schicksal? Also, ich gebe zu, ohne die Notlandung in Tamaulipas wäre alles anders gekommen. Ich hätte diesen jungen Henke nicht näher kennengelernt. Ich hätte vielleicht nie wieder von Hannah gehört. Ich wüsste heute noch nicht, dass ich Vater bin.
Der Schauspieler Matthias Brandt spricht Walter Faber und ist gleichzeitig eine Erzählinstanz. In einem inneren Monolog, unterlegt mit den vertrauten Trompetenklängen, blickt er von einem unbestimmten Zeitpunkt aus zurück und kommentiert gleichzeitig die Geschehnisse. So verschiebt Heinz Sommer in seiner Hörspielbearbeitung ganz behutsam die ursprüngliche Ich-Erzählung. Ein guter Einfall, der von einem Schauspieler wie Matthias Brandt grandios umgesetzt wird. Das Murmeln, das Raunen bringt einem Walter Faber sehr nahe. Wir können in seinem Kopf mithören, akustisches Gedankenlesen ist das. Für die neutralen Erzählpassagen, Orte, äußere Ereignisse gibt es einen weiteren Erzähler. Als Verkörperung des Autors Max Frisch spricht Urli Jäggi mit charmantem Schweizer Akzent und tippt dabei auf einer Schreibmaschine.
22. bis 30. April 1957, Schiffsreise von New York nach Le Havre.
Die schicksalhafte Schiffsreise. Während dieser Reise wird Walter Faber eine junge Frau kennenlernen und sich in sie verlieben. Elisabeth, die er Sabeth nennt, erwidert diese Liebe, was etwas überraschen mag, aber wahrscheinlich ist es diese Mischung aus väterlichem Schutz, Erfahrung und Welterklärungskompetenz, die sie anzieht. Es ist ein großes Vergnügen, Matthias Brandt und Paula Bär bei dieser behutsamen Annäherung zuzuhören. Paula Bär ist mal keck, dann wieder voll staunender Bewunderung für den 30 Jahre älteren Mann. Der beginnt, das Schicksal, an das er nicht glaubt, so zu beeinflussen, dass sie sich auch nach der Schiffsreise immer wieder begegnen. In Paris, wo er in einer Konferenz zum Thema Geburtenkontrolle war, lädt Walter Faber Sabeth abends in die Oper ein.
Ich könnte kaum glücklicher sein als jetzt.
Wunderbar, nicht wahr?
Ja, sehr schön.
Ich bin Ihnen so dankbar.
Warum geht mir das Thema nicht aus dem Kopf? Schwangerschaftsunterbrechung. Eigentlich doch eine Selbstverständlichkeit. Mal grundsätzlich, wo kämen wir hin ohne Schwangerschaftsunterbrechungen?
Der fortschrittsbegeisterte Walter Faber weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das Mädchen, das neben ihm sitzt und ihn so glücklich macht, nicht am Leben wäre, wenn sich seine damalige Freundin Hannah an ihre Abmachung gehalten hätte, das gemeinsame Kind abzutreiben. Diese Szene gehört zu den stärksten im Hörspiel, fließen doch hier alle Ebenen ineinander. Faber, der von sich selbst glaubt, immer sachlich zu sein und sich gleichzeitig kopfüber in das Unsachlichste stürzt, was es gibt. Sabeth, die es genießt, ihm, dem Kunstfernen, auch mal etwas zeigen und erklären zu können. Die Komplexität dieser Geschichte, ihr Facettenreichtum, findet im Hörspiel eine kongeniale Entsprechung. Regisseur Leonhard Koppelmann verwebt die verschiedenen Ebenen kunstvoll, atmosphärisch dicht und getragen von einem wunderbaren Ensemble. Neben Matthias Brandt und Paula Bär ist unbedingt noch Eva Mattes zu erwähnen, die die Rolle der Hannah übernommen hat. In den rückblickenden Szenen schafft sie es tatsächlich, jünger zu klingen als die Hannah, der Walter Faber schließlich in Griechenland wieder begegnet. Großartig umgesetzt, menschlich kaum auszuhalten, wie die beiden zuerst konsequent aneinander vorbeireden und sich endlich doch zu finden scheinen. Aber erst nachdem Hannah Faber einmal gründlich den Kopf gewaschen hat. Ein langer Absatz von Max Frisch wird hier zu einem Streitgespräch. Walter Faber ist ganz der 50er-Jahre-Mann, der Kinder als Angelegenheit der Frauen betrachtet und Hannah verständnislos zuhört. Sie ärgert sich über ihr eigenes Verhalten, das sie als dumm bezeichnet.
Das glaube ich nicht. Du bist doch alles andere als dumm.
Doch, Walter, ich finde es dumm von einer Frau, dass sie von einem Mann verstanden werden will. Das geht nämlich nicht.
Warum nicht?
Weil ihr uns als ein Geheimnis betrachtet, als etwas nicht Ergründbares. Und das nur, um von eurem eigenen Unverständnis für uns begeistert und erregt zu sein. Ihr Männer, ihr hört nur euch selbst. Nur.
Hannah ist erstaunlich modern, aber es gelingt ihr nicht, zufrieden zu sein mit dem, was sie allein geschafft hat oder gar stolz darauf. So progressiv ist sie dann doch nicht. Wie Eva Mattes Hannas ganze Verbitterung über ihr vermeintlich verpfuschtes Leben und schließlich den ganzen Schmerz über den Verlust ihres Kindes ausschließlich in ihre Stimme legen kann, geht beim Hören direkt unter die Haut. Homo Faber ist eine mehr als gelungene Hörspielumsetzung von einem Team, das diese Geschichte noch aus der Schule kennt. Wenn das Buch heute im Unterricht behandelt wird, sollte dieses Hörbuch unbedingt dazugenommen werden. Ein Werkstattbericht und die komplette Musik auf einer Extra-CD runden es sehr schön ab. Es zeigt, dass Homo Faber auch in 60 Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Ein wahrer Klassiker.
Das Hörspiel Homo Faber nach dem Roman von Max Frisch. In der Regie von Leonhard Koppelmann mit Matthias Brandt, Paula Bär und Eva Mattes in den Hauptrollen. Erschienen ist es beim Hörverlag. Die 6 CDs kosten rund 30 Euro.
Friends come and friends go. Cycle round and round in circles. Love warms and love colds. Cycle round and round in circles. He who knows does not speak. He who speaks does not know. And I go round in circles.
Von Homo Faber kommen wir zu Dennis Pfarber und bleiben gleichzeitig in Amerika. Der 1986 geborene Schriftsteller Dennis Pfarber hat die Hauptfigur seines Debütromans »Der Tag endet mit dem Licht« an einen amerikanischen Konzeptkünstler angelehnt. In sogenannten »Cuttings« zersägte Gordon Mutter Clark in den 70er Jahren Wohnhäuser, um deren Innenleben sichtbar zu machen. Dennis Pfarber macht aus diesem Konzeptkunstentwurf in seinem Roman eine ganz eigene Geschichte. Es geht um harte Männer in schnellen Sportautos und um eine junge Frau, die in den Bann eines Charismatikers gezogen wird. Christoph Schröder hat Dennis Pfarbers Roman gelesen.
Bereits die Inszenierung des Autors durch den Verlag ist bemerkenswert. Das Autorenfoto zeigt einen Mann mit Mütze und Hipster-Vollbart. Aus der Autorenbiografie erfahren wir, dass Dennis Pfarbe nicht nur gelernter Einzelhandelskaufmann ist, sondern auch als Gabelstaplerfahrer in einem Baumarkt arbeitet. Und so schick und originell, wie die Präsentation sich gibt, intoniert auch Dennis Pfarbe seinen Roman selbst. Von Beginn an schlägt er eine Stillage an, die zwischen Lakonie und dem abgehärteten Sound eines Abenteuer-Roadmovies angesiedelt ist.
Ein staubiger Wüstenvorort. Der Deputy mir gegenüber gähnt, schaut vom Fax in seiner Hand auf, fragt, was ich ihm über die Pistole im Handschuhfach des zu Schrott gefahrenen Ferrari 512 BBI sagen kann, was mir dazu einfallen würde. Ich schaue zu, wie sich das Fax auf der Tischplatte zusammenrollt und frage, wo zur Hölle ist Adrian Bellen?
Dabei ist es, daran muss man sich zunächst gewöhnen, eine weibliche Erzählerin, die in einem komplex organisierten und nicht chronologisch angeordneten Verfahren einem doppelten Rätsel auf die Spur zu kommen versucht, der Biografie des berühmten Künstlers Adrian Bellen und ihrer eigenen Familiengeschichte. Frieda Bayer, so heißt die Ich-Erzählerin, stammt aus einem kleinen Dorf an der Mosel. Ihre Mutter hat in einer Textilfabrik gearbeitet. Frieda selbst macht Kunst aus Stoffen. Eine Flickarbeit, der auch die Struktur des Romans selbst folgt. Aus scheinbar erratisch angeordneten Szenen setzt Faber ein Bild zusammen, das doch kein schlüssiges Ganzes ergibt. Vor mehr als 25 Jahren, in den frühen 1980er Jahren, hat der seinerzeit weltberühmte Künstler Adrian Belin Frieda engagiert, um für ein Kunstprojekt durch die USA zu reisen. In Belins Auftrag nahm ein Trupp von Arbeitern Häuser auseinander, sägte Fenster aus dem Mauerwerk, dekonstruierte die bestehenden Formen. Dieses Auseinandernehmen und neu zusammensetzen, der Versuch, aus der Ungewissheit heraus eine Ordnung zu schaffen, ist eines der Leitmotive des Romans. Der Roadtrip durch die USA ist zum einen eine große Projektionsfläche. Farbe nutzt das Potenzial der Landschaft, die endlosen Fahrten, scheinbar ohne Ziel, aber stets in einem gemieteten Ferrari, um Bilder von unendlicher Weite und Kontingenz in den Köpfen der Leser aufzurufen und aufzufrischen. Farbes Amerika-Bild ist eine sorgfältig konstruierte Kunstwelt aus karger Landschaft, rauen Männern und der Sehnsucht nach Freiheit. Zum anderen wird aber deutlich, dass der USA-Reise ein untergründiger, für Frieda erst viel später in seiner Gänze erkennbarer Plan zugrunde liegt, der den in Texas geborenen Adrian Belin buchstäblich zurück zu seinen Wurzeln führt, an einen Ort namens Paradise, sinnigerweise. Adrian Belin ist als Künstler so unerbittlich wie als Mensch undurchschaubar. Warum er sich ausgerechnet Frieda als Assistentin an seine Seite geholt hat, ist ihr zunächst ein Rätsel. Die Antwort auf diese Frage ist eine der Pointen des Romans, die hier selbstverständlich nicht verraten wird. 25 Jahre nach der USA-Reise, die, das wiederum weiß man gleich zu Beginn des Romans, mit Belins Selbsttötung endet, liest Frieda Belins Tagebuch und kommt den Zusammenhängen auf die Spur. Dennis Pfaber wiederum hat in seinen Roman fiktive Lexikon-Einträge und Feuilleton-Artikel zu Adrian Belin eingestreut, die sich dem Künstler aus vermeintlich objektiver Perspektive zu nähern versuchen.
Jedem Künstler bedarf es eines gewissen Potenzials an Wahnsinn. Adrian Belin zum Beispiel darf definitiv als verrückt bezeichnet werden. Seine Kunst hatte etwas manisch Getriebenes und war so schnell teuer und erfolgreich geworden, dass niemand seinen Wahnsinn bemerken konnte.
Der Tag endet mit dem Licht ist ein rasanter Roman, der es möglicherweise hin und wieder mit der Hardboiled-Attitüde übertreibt, das aber mit einem hohen Maß an Unterhaltsamkeit ausgleicht. Dennis Pfabe kann Atmosphäre erzeugen. Seine Sprache hat Wucht und ist durchsetzt von anschaulichen Bildern des weiten Landes, das Frieda Bayer und Adrian Belin gemeinsam durchstreifen. Ein Roadmovie, das dadurch aufgeladen ist, dass die Rätselhaftigkeit von Adrian Belins Kunst und die Besessenheit, mit der er sie betreibt, nach und nach mit Sinn gefüllt werden, ohne dass Pfabe sich zu platten psychologischen Kurzschlüssen verführen ließe. Adrian Belin bleibt bis zum Ende ein Charakter, der sich nicht gänzlich durchdringen oder aufklären lässt. Doch in den Gesprächen mit Frieda zeigt sich zum einen, dass sie nicht zufällig als seine Assistentin ausgewählt wurde, dass es da etwas gibt, eine gemeinsame Geschichte, die sie verbindet. Er weiß darüber mehr als sie. Unter anderem aus dieser Asymmetrie bezieht der Roman seine Spannung. Und es wird deutlich, dass Belin, in den USA geborener und in Deutschland aufgewachsener Sohn eines US-Offiziers, seinen künstlerischen Antrieb aus einem Trauma bezieht. Einem Trauma, das mit seiner zerrissenen Familiengeschichte in Verbindung steht.
Was wissen Sie über Ihren Vater, Frieda? Mit einem Schlag spürte ich, wie trotz der uns umspülenden warmen Luft ein kalter Schauer meine Haut erfasste. Nichts, antwortete ich, nur Lügen. Adrian Belin atmete hörbar aus, bevor er zum nächsten Satz ansetzte. Ein Missstand, begann er. Sehnsucht, Leere. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Guter Kunst fehlt immer etwas.
Zugegeben, vielleicht gibt sich dieser Roman hin und wieder eine Spur zu cool. Möglicherweise weichen die Versatzstücke aus exzentrischem Künstlerdasein, heilloser Adoleszenzerfahrung und Abenteuertrip durch Amerika nicht immer den gängigen Klischees aus. Trotzdem ist »Der Tag endet mit dem Licht« ein ungewöhnlich spannendes, gut geschriebenes und klug gedachtes Buch. Ein Roman, in dem zwei Menschen ihre Existenzen in Kunstwerke verwandeln.
Der Roman ist bei Rowohlt Berlin erschienen und kostet 20 Euro.
On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child. Need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children.
Ich hatte am Anfang der Sendung zweimal Klatsch und Tratsch versprochen. Den zweiten Teil aber bin ich bisher schuldig geblieben. Am Dienstag vergangener Woche war der Fernsehredakteur Frank Vorpahl zu Gast im vollbesetzten Mainzer SWR-Foyer und berichtete über den Revolutionär Georg Forster, der im 18. Jahrhundert eine Weltreise mit James Cook unternommen hat und danach nach einigen Stationen als Bibliothekar in Mainz arbeitete. Frank Vorpahl ist auf der ganzen Welt den Spuren von Georg Forster gefolgt und beschreibt ihn als erstaunlich modernen Menschen. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch und damit einen Hinweis auf das im Sommer erschienene Buch möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.
Als der Mainzer Kurfürst den berühmten Weltreisenden 1788 als Universitätsbibliothekar einstellte, ging es ihm wohl eher ums Prestige als um die bloße Neuordnung der 50.000 Bände seiner Universitätsbücherei. Billig jedenfalls war Georg Forster nicht zu haben. Mit 1.800 Dukaten im Jahr war er damals einer der Bestbezahlten unter den deutschen Bibliothekaren. Sein Kollege Gotthold Ephraim Lessing in Wolfenbüttel verdiente nur ein Fünftel. Und Forster konnte nebenbei sogar noch seine gutgehende Übersetzerwerkstatt betreiben. So kam Geld ins Haus und flog zum Fenster raus. Sparsamkeit war schon dem alten Forster zeitlebens ein Graus gewesen. Und wie sein Vater gab auch Georg Forster viel Geld, nicht selten zu viel Geld, für die Anschaffung von Büchern und sein überaus gastfreundliches Haus aus. Dass die allabendlichen Teestunden im Hause Forster die geistreichste Institution von Mainz waren, hatte sich indes schon seit Forsters Ankunft herumgesprochen und rasch in ganz Deutschland verbreitet. Zu den illustren Gästen, die Forster in Mainz besuchten, gehörte als einer der ersten Wilhelm von Humboldt, der im Dezember 1788 aus seinem Studienort Göttingen anreiste. Mit Forster teilte er das Interesse an Sprachen, für das Litauische etwa, das sich Humboldt mit eiserner Disziplin aus Wörterbüchern einpaukte, während Forster noch die eine oder andere Redewendung im Gedächtnis hatte, die er als Professor an der Universität von Vilna aufgeschnappt hatte. Geradezu ins Schwärmen gerieten Wilhelm von Humboldt und der 13 Jahre ältere Forster, sobald sie auf das indische Sanskrit zu sprechen kamen, dessen Entzifferung sich Humboldt vorgenommen hatte. Forster fing so sehr Feuer, dass er sich bald darauf an die Übertragung des mittelalterlichen indischen Liebesdramas Sakuntala aus dem Englischen ins Deutsche machte, was ihm wohl zur eigenen Überraschung enthusiastische Lobeshymnen der Dichterfürsten Goethe und Herder einbrachte. Mit Forsters Frau Therese dagegen beobachtete Wilhelm von Humboldt das Funkel des Sternenmeers am klaren Winterhimmel über dem Rhein. Die beiden kannten sich schon aus Göttingen, wo Humboldt bei Thereses Vater, Christian Gottlieb Heine, klassische Philologie studiert hatte. Nach und nach war so eine Nähe entstanden, die wohl recht unterschiedliche Gefühle auslöste. Suchte Therese ein mitfühlendes Herz, dem sie in aller Diskretion mitteilen konnte, was sie für die Schattenseiten ihrer Ehe hielt? Forsters ungenügendes Feingefühl, seine distanzierte Kühle, die Zweifel an der Stärke seiner Liebe zu ihr? So loderten im Seelentröster Humboldt begehrlichere Emotionen auf, wie er seinem Tagebuch anvertraute. Oh, ich muss deiner hier gedenken, Therese. Ich saß neben dir auf dem Sofa, ich ergriff deine Hand in der Fülle der Empfindung, ich küsste sie. Du gabst sie nicht, ich musste sie nehmen. Als der 20-jährige Alexander von Humboldt durch seinen Bruder Wilhelm eingeführt das Mainzer Forsterhaus betrat, hatte er mit Frauen im romantischen Sinn wenig am Hut, wenngleich die drei im Hause Forster versammelten koketten Universitätsmamsellen, Therese Forster, Caroline Böhmer und Meta Forkel, es gewiss nicht an Aufmerksamkeit für den gut aussehenden jungen Mann fehlen ließen. Alexander von Humboldt aber drängte es, den berühmten Weltreisenden kennenzulernen, dessen Reisechronik seiner unvertilgbaren Sehnsucht nach der Tropengegend den ersten Anstoß gab, wie er schrieb. Bei seiner ersten Mainz-Visite im Oktober 1789 hatte er sein wissenschaftliches Debüt über die Mineralogie des Rheintals im Gepäck und im Buch eine respektvolle Widmung an den Mainzer Hofrat Forster vorangestellt. Bald wurde er ein gern gesehener Gast in der neuen Universitätsstraße 5 und durfte kein Mittags- oder Abendmahl auslassen. Im Wesen des jungen Humboldts, wie Forster stellte sich später auch Goethe fest, der sich fast rührend an Humboldt hing, vereinten sich Eigenschaften, die selten zusammengingen. Einerseits strenge wissenschaftliche Strebsamkeit, andererseits erfrischende Lebenslust, sprühender Humor und grenzenlose Neugier. Ein idealer Reisegefährte, wie Schwiegervater Heine Georg Forster wissen ließ, als der im Frühjahr 1790 über eine gemeinsame dreimonatige Rundreise mit Alexander von Humboldt nachdachte. Auf Forster kam nun eine Doppelrolle zu. Zum einen wollte der jüngere Humboldt zielstrebig in die Fußstapfen des berühmten Weltreisenden treten. Noch in seinem Alterswerk Kosmos setzte Alexander von Humboldt inzwischen dank seiner Expedition zum Orinoco und die Besteigung des Chimborazo selbst ein berühmter Forschungsreisender, Georg Forster, ein Denkmal. Mit ihm, schrieb Humboldt, habe eine neue Ära des wissenschaftlichen Reisens begonnen. Vieles, was Humboldt bei seinem Versuch einer physischen Weltbeschreibung später untersuchte, erhielt bei seiner Jugendreise mit Forster erste Anregungen. Subtilere Natur dagegen war die zweite Rolle, die Forster ungeahnt übernahm, als er mit dem jungen Humboldt aufbrach. Sie lässt sich allenfalls aus den Tränenausbrüchen Alexander von Humboldts schließen, die Forster in seinen Reisennotizen gelegentlich erwähnt, natürlich diskret, ohne Angabe von Gründen. Ob Humboldt seinem 13 Jahre älteren Reisegefährten auf Kutschfahrten und Schiffspassagen das Herz ausschüttete, gar von seinem Jugendfreund Wegener von vergeblicher Liebe und Trennungsschmerz sprach? Anführung: Der arme Forster quälte sich zu ergründen, was so dunkel in meiner Seele lag, notierte Alexander von Humboldt, der selbst nicht genau wusste, warum so viele Tränen flossen. Ob Forster den todtraurigen Humboldt im einfühlsamen Zwiegespräch zu trösten wusste oder eher für dessen Ablenkung sorgte, steht dahin. Der Anblick der Pariser, ihrer Nationalversammlung, ihres noch unvollendeten Freiheitstempels, zu dem ich selbst Sand gekarrt habe, schwebt mir wie ein Traumgesicht vor der Seele, hielt Humboldt in seinem Brief an Jacobi fest. Forster musste allerdings wenige Tage vor dem Jubelfest nach Mainz zurück, sein Urlaub war zu Ende. Vielleicht darf ich noch etwas hinzufügen. Ich werde es nicht lesen, es ist sehr lang. Aber diese drei Frauen, die ich erwähnt habe, Meta Forkel, Caroline Böhmer und Therese Forster, sind natürlich Universitätsmamsellen, sind natürlich unglaubliche Damen, die mit Forster in der Universitätsstraße 5 in so einer Art Kommune 1, sage ich immer, wie die Alt-68er gelebt haben. Also da waren diese intellektuellen Gespräche, aber da war zum Beispiel Meta Forkel, die übersetzte Thomas Paines Die Rechte des Menschen ins Deutsche. Forster lieferte das Vorwort und es war damals mutig, das in Deutschland zu veröffentlichen. Caroline Böhmer verliebte sich, als die französischen Truppen, General Custine dann hier war, in einen französischen Offizier und trug bald ein Kind unter ihrem Herzen und alle dachten, aha, ein Bastard von Forster. Das war dem nicht so, aber es gab viel Klatsch und Tratsch in Mainz und Forster selber, darüber spekuliere ich ein bisschen in diesem Buch, hatte auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis zu seinem Nachbarn, dem berühmten Anatom Sömmering. Vielleicht auch mehr als nur ein nachbarschaftliches und freundschaftliches Verhältnis. Jedenfalls ging es heiß her, intellektuell, aber eben auch in Liebesdingen. Und dieses Forsterhaus ist mir sozusagen deswegen umso sympathischer geworden. Ja.
Der war Leibarzt beim Bischof, Samuel Thomas Sömmering.
Ja.
Was wissen Sie über das Verhältnis der beiden?
Also es war ein reger Austausch. Es gab jeden Abend diese Teeabende und Sömmering war immer Gast. Ja? Solange Sömmering, also in der Zeit der Mainzer Revolution, gehen die Wege dann auseinander. Sömmering hat zur französischen Besetzung eine andere Position als Forster. Hatte auch Sympathien für die französische Revolution, aber jetzt scheiden sich die Geister. Aber bis dahin ist Sömmering wirklich ja über fast ein Jahrzehnt der engste Kompagnon von Forster, wenn man jetzt mal sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene bleibt. Und es war den beiden schon wichtig, die Wissenschaft. Und da geht es sozusagen die Natur des Menschen. Ja? Die ist ja am Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht endgültig ergründet. Die Frage, ist die Natur des Menschen spezifisch dieselbe, wie Georg Forster dann meint nach der Reise mit Cook, oder unterscheiden sich die Menschen stärker? Und der Anatom Sömmering ist dafür berühmt, dass er Menschen seziert, unter anderem in Kassel, wo die beiden vorher Nachbarn sind, sogar gemeinsam im anatomischen Theater 4 Jahre lang leben. Der Sömmering seziert unter anderem Mohren, also schwarze Soldaten, die in der kurhessischen Armee in Amerika dienen und dann auch in Kassel zu Hause sind. Sömmering kommt zu dem Schluss, dass sozusagen das Hirn des Mohren näher am Affen ist. Ja? Und Georg Forster hat sozusagen genau die gegenteilige Erfahrung auf seiner Weltreise gemacht. Er war nun wirklich in Feuerland, also in Südamerika, in Afrika, Kapstadt lange, und hat den gesamten Pazifik gesehen und sagt, nein, nein, Menschen sind grundsätzlich gleich.
Dann können wir an der Stelle auch noch, weil das muss erwähnt werden, wie Sie das Buch anfangen, mit Immanuel Kant. Das ja. ist natürlich bei Immanuel Kant auch mir vollkommen unbekannte Aussagen über schwarze Menschen gibt.
Naja,
wie haben Sie die aufgetrieben?
Es gibt eine sogenannte Kant-Forster-Kontroverse, wo die beide in öffentlichen Publikationen miteinander streiten. Und da sagt Kant, die Negerrasse sei faul, weichlich und tändelnd. Ja? Obwohl Immanuel Kant ja Königsberg wirklich nicht verlassen hat. Also er hat von der Welt nichts gesehen, hat aber ganz klare Vorstellungen von der Negerrasse und sagt auch, man könne den Gestank der Neger auch mit Seife nicht wegbekommen. Ja? Schreibt Kant, und das ist vielleicht auch...
Es ist aber an einer entlegenen Stelle sozusagen, oder?
Es ist noch etwas über Menschenrassen. Man kann es finden und es ist einer der Aufsätze von Immanuel Kant. Also beide haben auch ihre Irrtümer. Also man weiß nicht genau, stammen jetzt sozusagen alle Menschen von Adam und Eva oder gibt es möglicherweise mehrere Zwei-Adams oder so. Ja? Da ist Forster auch.
Haben Sie da auch eine Hypothese zu, wie Kant auf die Idee kommen konnte? Sowas?
Das können ja die Kant-Forscher nun beantworten.
Ja, ja, ich weiß.
Also ich bin
weiß,
der Forster-Forscher und ich sage, Forster hatte eine andere Sicht.
Befinden sich Kant-Forscher unter den Gästen?
Es gibt jedenfalls viele Kant-Forscher, die diese Passagen nicht besonders mögen. Ich sage aber, mir dient es vor allen Dingen dazu zu sagen, dass jemand, der zutiefst Empiriker ist, da hat ja Forster auch seine Schwächen, aber er hat eben auch etwas sehr Positives daraus gemacht. Er hat eben mit eigenen Augen die Welt gesehen und schließt daraus, dass Menschen überall auf der Welt gleich sind. Und dieser Gleichheitsgedanke, der findet sich dann ja doch in der Französischen Revolution wieder. Insofern ist es kein großes Wunder, dass jemand daran glaubt, dass Menschen gleich sind und sich dann auch dafür einsetzt, dass juristisch sozusagen die Gleichheit der Menschen hergestellt wird.
Um die Gleichwertigkeit der Menschen zu erkennen, muss man ihnen begegnen und man muss ihnen begegnen wollen. Ein schöner Schluss für unsere Sendung. Wir besprachen heute bei SWR 2 Lesenswertmagazin Hans-Josef Ortheils Reisebeschreibung Die Mittelmeerreise, bei Luchterhand erschienen. Jörg Schröder erzählt Ernst Herrhaus bei Schöffling, Max Frisch Homo Faber in der Hörspielfassung von Leonhard Koppelmann im Hörverlag, Dennis Pfabe Der Tag endet mit dem Licht bei Rowohlt Berlin und Frank Vorpahl Der Welterkunder auf der Suche nach Georg Forster bei Galliani erschienen. Und die Musik hat das letzte Wort. Die Beatles in einer unbekannten Live-Session, dem Escher-Demo, mit dem Titel While My Guitar Gently Weeps.
1, 2, 3, 4. Look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. I don't know how someone controlled they bought and sold you. I look at the world
while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look at the trouble and hate that is raging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar.